Berlin Bubble.
Die Berlin Bubble. Wir gucken auf die Entwicklung der AfD und was sich sonst in diesem Umfeld noch tut. Mein Name ist Egon Huschelt.
Moin, ich bin Matthias Banners.
Und ich bin Stefan Mauer. Hallo.
Es hat mal wieder der letzte bürgerlich-konservative die AfD verlassen. Anfangs war es Lucke, später war es Frau Gepetri und jetzt Jörg Meuthen. Was bedeutet das eigentlich für die Partei?
Dass in Zukunft mit dem Chrupalla ein Handwerker an der Spitze steht, ne?
Auch das. Und politisch?
Na, die Entwicklung setzt sich ja, wie du schon gesagt hast, gerade in der Einleitung, seit Jahren fort. Also es begann mit einem sehr konservativen, aber irgendwie noch nicht ganz so radikalen Lucke und wurde dann war der nicht rechts genug, dann kam Frauke Petri, dann war die nicht rechts genug. Ja, und jetzt setzt sich das Ganze weiter fort. Also dieser immer stärkere Weg in die Rechtsradikalität, der setzt sich ja nun mal jetzt fort. Das ist ja, haben ja auch schon, als Petri gegangen ist, viele Leute prophezeit, dass das weitergeht.
Wie betrachtet ihr das denn aus der Ost-West-Perspektive? Weil es taucht ja der Begriff Lega Ost mittlerweile auf. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob irgendwie die, ich sag mal in Anführungsstrichen, westdeutschen Verbände der AfD wirklich irgendwie viel liberaler sind. Weil was ich zum Teil aus Baden-Württemberg und auch anderen Landesverbänden gehört habe, ist auch total haarsträubend.
Ist es auch. Und auch wenn wir mal gucken, dass Meuthen ja noch vor gut einem Jahr gesagt hat, dass der Flügel gar nicht so radikal sei. Insofern weiß ich nicht, ob das tatsächlich irgendwie so eine Ost-West-Geschichte ist.
Ich denke auch, dass es jetzt eher, also die sind halt in den meisten ostdeutschen Landesverbänden erfolgreicher, auch bei den Wahlen. Aber das heißt ja nicht, dass da thematisch nicht ähnliche Süppchen gekocht werden, auch weiter westlich. Ich glaube, dass das einfach teilweise eine etwas andere Klientel ist, die dann dort die AfD wählt und dass die deswegen da nicht ganz so große Prozentzahlen kriegen bei den Wahlen. Aber thematisch tut sich das gefühlt zumindest unterm Strich nicht viel.
Aber machtpolitisch könnte das natürlich interessant werden, sobald die ersten Westlandesverbände vielleicht irgendwie halt dann doch mal unter die 5%-Klausel rutschen, ne?
Naja, da bin ich ja gute Dinge, weil Meuthen hat die Gründung einer eigenen Partei angekündigt, dass sich einfach dieses rechte Lager zerfasert. Aber ich fürchte mal, das wird ähnlich wie bei Lucke und wie später bei den Blauen von Frau Gepetri nicht wirklich durchschlagen.
Ja, genau. Also das ist wirklich, es wiederholt sich immer, die Partei geht einen Schritt weiter nach rechts. Die vorher abgeschossene Galionsfigur versucht es mit einer eigenen Partei, scheitert damit. Und die AfD fährt ihren dann weiter rechts gelagerten Kurs dann. Also das ist jetzt wirklich das dritte Mal, dass das passiert. Und ich finde es auch wirklich faszinierend, dass es zumindest bisher die Partei ja zumindest nicht geschwächt hat, was die Wahlergebnisse angeht. Klar gab jetzt einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2017 bei der Bundestagswahl. Aber das ist ja nicht substanziell, dass sie irgendwo in der Nähe der 5%-Hürde wieder wäre. Also ich finde das schon spannend und auch sehr besorgniserregend, dass diese Entwicklung immer weitergeht und offensichtlich auch mit einem gewissen Erfolg einhergeht.
Na gut, es kann natürlich sein, dass sich dann trotzdem irgendwann mal diese rechtsradikale Partei auch ein Stück weit marginalisiert. Auf der anderen Seite, was ich eigentlich interessant fände, wenn es wirklich gelänge, so eine Partei zwischen CDU, CSU und AfD zu platzieren, weil eigentlich mit den Freien Wählern gibt es da ja ein Stück weit schon ein Konstrukt, was da funktioniert. Zumindest in einigen Bundesländern.
Naja, in Bayern funktioniert es und das auch nur so sehr suboptimal, wenn wir uns mal die Regierungsbeteiligung, das, was die Freien Wähler jetzt eben gemacht haben, anschauen. So richtig berühmt ist das jetzt auch wieder nicht.
Vor allem, also es führt ja, das wissen wir ja aus der Politiktheorie, dass wenn, also wir sind jetzt gerade an so einem Zwischenstand in Deutschland. Je mehr und je kleinere Parteien du hast, desto mehr orientieren die sich ja auch an den eher radikalen Rändern, weil eben in der Mitte ein zu großer Wettbewerb herrscht. Und den Eindruck habe ich schon, dass das zumindest so auch bei den großen Parteien so, dass der Konsens ist, wir müssen da irgendwie wieder stärker nach links oder rechts rücken. Das hat sich sowohl für die SPD als auch für die CDU vollzogen in den letzten Jahren. Und ich glaube eigentlich nicht, dass, also wenn jetzt, also die CDU rückt ja jetzt auch unter Merz weiter nach rechts wieder, Das heißt, wenn da jetzt noch eine Partei entstehen würde, die weiter rechts steht, dann haben wir wirklich, dann glaube ich, radikalisiert das nur noch den Wettbewerb eben auf dieser Seite. Und das kann eigentlich nicht gut sein.
Naja, aber das bedeutet, der CDU, CSU müsste es wirklich gelingen, irgendwie auch dieses Klientel wieder abzuräumen, ne?
Ja, zumindest hat es mit Merz jetzt einen Parteichef, der zumindest Ambitionen hat, die Partei wieder wesentlich stärker ins Konservative zu bewegen.
Das Spannende ist ja, dass, wenn man sich mal anguckt, mit wem die CDU, also sie hat natürlich, also die CDU hat viele Wählerstimmen verloren, aber sie hat, auf der anderen Seite war sie unter Merkel in fast alle Richtungen irgendwie anschlussfähig, auch im Sinne von, dass sie da irgendwie Koalitionen bilden konnte. Und ich bin mal gespannt, ob das in ein paar Jahren noch so sein wird oder ob dann, wenn Merz es wirklich tut, dass er der Partei ein deutlich konservativeres Image und einen Anstrich verpasst, ob er damit nicht sogar die Koalitionsoptionen und damit auch die Machtoptionen deutlich einschränkt. Und die CDU ist nun mal eine Machtpartei, also die wollen halt an die Macht kommen. Und ich bin gespannt, was das dann macht mit dieser Partei, wenn sie eben einfach dann nur noch ganz rechts irgendwann vielleicht Machtoptionen sehen, ob sie dann nicht vielleicht sich auch noch weiter radikalisieren. Also das kann natürlich auch sein, dass dann plötzlich auch innerhalb der CDU so Dinge wie die Werteunion eben dann keinen Sonderstatus mehr haben, sondern vielleicht eher sogar zum Mainstream werden. Ich bin mal gespannt. Ich sehe da eigentlich gerade keinen Mangel an Positionen rechts der CDU.
Naja, da bin ich, was die Union betrifft, eigentlich recht optimistisch, dass genau dieser Weg nicht eingeschlagen wird, weil jüngstes Indiz dafür ist auch wieder dieses Papier zur Landesgruppenklausur der CSU, wo doch irgendwie halt ein sehr breites Spektrum an sozialpolitischen Forderungen irgendwie halt aufgeführt wird. Klar, auf der anderen Seite gibt natürlich die Ampel auch einiges her, was irgendwie halt so gesellschaftspolitische Themen betrifft.
Ich glaube tatsächlich, dass das nochmal ein ganz anderes Thema ist, was ich nochmal getrennt diskutieren lassen würde. Ich will nochmal ganz kurz auf zwei Personalien eingehen, nämlich nachdem Meuthen raus ist, fand Erika Steinbach die Partei doch würdig, in sie einzutreten.
Na gut, Frau Steinbach sucht da, glaube ich, auch ein Stück weit nochmal irgendwie halt neuen Spielraum, sich selber zu platzieren. Und das mit der parteinahen Stiftung ist ihr anscheinend nicht genug.
Ja, also ich würde auch sagen, Erika Steinbach geht's meiner Einschätzung nach in der Regel am häufigsten einfach um sich selbst und dass sie sich irgendwie gut in Position bringt. Und wenn sie das jetzt halt als opportun betrachtet, dann wird sie das auch machen. Also eben die Stiftung hat sie ja schon geleitet und dann ist es ja auch irgendwie in ihren Augen, wenn ihr das jetzt nicht zu radikal ist mit dem weiteren Rechtsruck, was es ja offensichtlich nicht ist, dann tritt sie dann jetzt halt in die Partei ein. Und ich denke, dass sie das sicherlich auch aus dem Zeitpunkt gewählt hat, eben mit der Medienwirksamkeit im Hinterkopf.
Und die zweite Personalie, die ich ganz interessant finde, ist, wo steht eigentlich Max Otte?
Naja, Max Otte steht irgendwie halt mittlerweile nicht mehr in der CDU, weil ich denke, dieses Parteiausschlussverfahren, das wird gelingen und damit wird er natürlich auch interessant für die AfD in Zukunft. Und er hat ja auch sein Jäckchen immer irgendwie halt gut in den Wind gehängt, ne?
Zumal, wie es gerade rauskam, hat er dem Kreisverband im sächsischen Görlitz kurz vor Bundestagswahl 20.000 Euro gespendet.
Ja, also das finde ich auch. Also man hat ja, wenn man sich seine Äußerungen angeguckt hat, auch bevor jetzt diese ganzen Querelen passiert sind, auch um die Nominierung für den Bundespräsidenten, er hat sich auch vorher schon sehr AfD-nah meistens geäußert. Insofern auch das, finde ich, ist jetzt keine Überraschung und setzt, denke ich, eher die Werteunion unter Druck, die ja eben sich immer versucht hat, so in der Kommunikation zu sagen, nee, wir sind ja keine AfD-Light. Das ist natürlich jetzt nach dieser ganzen Aktion schwieriger zu kommunizieren.
Und bei der Spende ist natürlich auch interessant, Görlitz ist ja der Wahlkreis von dem Tino Chrupalla. Und Chrupalla war natürlich auch der irgendwie halt Max Otte auf Schild gehoben hat, ne? Und auch gegen Widerstände durchgesetzt hat.
Also das muss man halt einfach sagen. Also der AfD gelingt es halt immer mal wieder, auch so etablierte, ja, alteingesessene Parteiler und Parteien auch mal am Nasenring durch die Manege zu ziehen und auch Medien. Also das, und ich finde gerade die Otte-Personalie ist wieder so ein Beispiel, wie sie es geschafft hat, eigentlich durch so einen blöden Stunt von einer Geschichte, die am Ende sowieso sich nicht materialisieren wird, einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu kriegen und sowohl die Union zu beschädigen als auch diese die Bundesversammlung. Und das halt, weil da eine Person, nämlich der Otte, halt mitgespielt hat und gesagt hat, super, da mache ich jetzt, da möchte ich jetzt halt auch mal im Rampenlicht wieder stehen, weil er sich da wahrscheinlich auch wieder irgendwas erhofft für seine politische Karriere.
Stefan, das sehe ich ganz anders als du. Das ist aus meiner Sicht eher eine Steilvorlage für den Merz gewesen, weil er konnte jetzt doch sehr deutlich demonstrieren, dass irgendwie die CDU auf keinen Fall mit der AfD kooperiert, also indem man auch dieses Parteiausschlussverfahren angestoßen hat.
Ja, also, dass sie das so konsequent gemacht haben, das finde ich auch gut und das ist auch ein wichtiges Signal. Ich bin aber mal gespannt, wie jetzt der weitere Umgang mit der Werteunion stattfinden wird, weil da habe ich jetzt nicht so deutliche Worte gehört.
In der Tat, und ich glaube auch, dass wir da nicht so deutliche Worte hören werden, aber weil wir gerade beim Thema schlechtem Umgang sind, lass uns doch mal kurz übersprechen, wo sich die AfD sonst noch so herumtummelt.
Naja, die sind natürlich ausgesprochen geschickt, wenn es darum geht, Themensurfing zu betreiben. Und mittlerweile ist man da eher so in dieser Corona-Leugner-Ecke angekommen. Vorher war das das Thema Flüchtlinge und davor irgendwie halt die Euro-Krise. Und ich denke, in Zukunft wird es irgendwie halt die Klimaschutzpolitik sein.
Wenn wir nochmal ganz kurz beim Thema Corona bleiben und wir uns angucken, wer da montags oder mittlerweile, glaube ich, an mehreren Tagen in der Woche alles durch die Gegend spaziert. Wie schätzt ihr das Ganze ein? Wer trifft sich dort alles? Wer macht sich dort mit wem irgendwie gemeinsam auf den Weg?
Also man sieht ja inzwischen, auch wenn man sich anschaut, wer die Demos, wenn sie denn angemeldet werden, noch anmeldet, das sind ja oft auch bekannte Neonazis. Also das ist relativ klar. Die Leute, die mitmarschieren, sind aber jetzt nicht alles nur Neonazis, sondern auch viele Leute, die das halt, ich sag mal, zumindest tolerieren oder auch sagen, naja, ist mir egal, solange die mein Thema vertreten. Und die Tatsache, dass wir in Deutschland jetzt doch überdurchschnittlich viele Menschen haben, die nicht nur die Corona-Maßnahmen, sondern auch wirklich die Impfung und die wirksamen Behandlungen dagegen ablehnen. Das wird ja, also das ist im deutschsprachigen Raum viel, viel mehr als in fast allen anderen westeuropäischen Ländern. Und das wird ja schon auch damit in Verbindung gebracht, dass wir eben hier eine recht breite Bewegung haben, die so ein bisschen anthroposophisch, esoterisch ist und eben dann auch so Kampfbegriffe benutzt wie Schulmedizin und diese dann wiederum kritisiert. Also zumindest bei diesem Thema ist es dann offensichtlich auch solchen radikalen Bewegungen wie eben Neonazis oder der AfD gelungen, sich da mit draufzusetzen und von diesen Leuten auch irgendwie akzeptiert zu werden als diejenigen, die jetzt halt ihre Agenda vorantreiben.
Naja, das ist natürlich insofern interessant, weil irgendwie halt da die AfD einfach in der Rolle ist, die einzige politische Partei, die auch im Bundestag sitzt, irgendwie zu sein, die auch sagt, wir sind irgendwie halt mit dieser Corona-Politik, die ja mittlerweile von allen anderen Parteien gefahren wird, nicht einverstanden und lehnen das ganz grundsätzlich ab.
Naja, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt die Politik kritisiere, die gemacht wird, was ich auch tue übrigens, oder ob ich sage, dass das alles eh nicht gefährlich ist und dass alles, was die alles, was gemacht wird, gerade einfach nur irre ist und irgendwie den Leuten vorzuwerfen, angstbesessen zu sein oder Panikstörungen zu haben, das ist ja das, was da gemacht wird, das irgendwie zu lächerlich zu machen, dann da wirklich, also ich finde, das ist ein großer Unterschied. Die AfD vertritt ja nicht Leute, die sagen, hey, ich fühle mich von diesen Maßnahmen ungerecht behandelt oder gegängelt, wie jetzt zum Beispiel Eltern, deren Kinder in der Schule durchseucht werden gerade und so. Also das wäre ja was, wo wir mal eine Opposition bräuchten im Bundestag. Stattdessen stellen die sich hin und machen einfach alles lächerlich oder versuchen das zumindest, was hier gerade gemacht wird. Und das ist ja nicht konstruktiv, sondern im Gegenteil. Da wird ja einfach nur geleugnet, dass es ein Problem gibt und dann auf dieser Basis versucht, alle anderen Parteien zu diskreditieren. Und das ist ja kein demokratischer Diskurs. Das ist ja einfach nur der Versuch, da irgendwie destruktiv eine Bombe reinzuwerfen.
Stefan, ich will das inhaltlich gar nicht stützen, aber es ist faktisch irgendwie halt natürlich so, dass wir da einfach irgendwie halt bestimmte Mechanismen und Positionierungen haben und dass dann natürlich irgendwie halt gerade Menschen, die sich jetzt auch mit ihrer Stimme irgendwie halt nicht wieder finden, dass die auch ein Stück weit dann auch diese Demos und Spaziergänge irgendwie halt mit nutzen. Egal, ob da irgendwie halt Neonazis mitmarschieren. Also das ist zumindest das, was man dann irgendwie auch regelmäßig aus den Statements irgendwie halt von diesen Demonstranten hört.
Ja, genau. Und das ist, denke ich, ein Problem, weil also diese Leute, da haben wir ja auch schon irgendwie vor ein, zwei Folgen mal drüber gesprochen, diese Leute, die da auf die Straße gehen, das ist ja eine sehr radikale und oft auch zumindest gewaltankündigende, wenn nicht sogar gewaltanwendende Minderheit. Und diese, ich finde halt, sich dazu aufzuschwingen, Leute, die da offensichtlich auch Angst verbreiten und Gewalt androhen und anwenden, sich zu deren Vertretung aufzuschwingen und zu sagen, da greifen wir jetzt aber ja aus dieser Wut und diesem Destruktiven, was da passiert, da greifen wir jetzt mal Momentum ab. Das ist halt, also das verstärkt ja noch diese Gewalt und diese Gefahr, die da ausgeht. Anstatt eben zu sagen, man geht wirklich in demokratische Auseinandersetzung. Es gibt jede Menge Dinge, die man an der aktuellen Pandemiepolitik kritisieren kann. Aber sich auf die Straße zu stellen und zu schreien und zu sagen, wir leben in einer Diktatur und dann als eigentlich auf demokratischem Wege gewählte Partei, das auch noch mit diese Botschaft auch noch mit zu verbreiten im Parlament, ja, also das ist an Absurdität ist das so eigentlich nicht zu überbieten und ich finde halt zu sagen, naja, da haben die sich jetzt halt geschickt auf ein Thema aufgesetzt, unterm Strich stellen sich demokratisch gewählte Politiker, die frei reden können vor dem Parlament, vor dieses Parlament und sagen, wir leben in der Diktatur, also wie absurd sollen wir denn noch werden?
Das wird tatsächlich dann noch schwieriger, das zu toppen, aber nichtsdestotrotz, es verfängt ja scheinbar, was die AfD tut in bestimmten Kreisen.
Wie gesagt, und ich fände es eigentlich auch interessant, mal irgendwie halt zu gucken, wo denn irgendwie die anderen Parteien vielleicht auch irgendwie halt versagt haben, in denen es ihnen halt nicht gelungen ist, der AfD dieses Thema wegzunehmen. Ich meine, in der letzten Legislatur war es ja irgendwie so, dass es da der FDP eigentlich sehr gut gelungen ist, auch irgendwie Opposition gegen Corona-Politik zu machen und das irgendwie halt ganz konstruktiv. Aber nun ist die FDP halt Teil der Regierung, kann auch diese Rolle nicht mehr spielen.
Aber die AfD, das ist ja das Problem, die AfD macht ja hier Opposition bzw. Politik mit einem selbst ausgedachten Thema. Also das, was die da irgendwie erzählen, da fällt es mir schwer, dagegen zu argumentieren, denn es ist halt selber ausgedacht.
Das ist auch ausgedacht, weil es natürlich irgendwie halt sehr überspitzt ist. Klar, da bin ich bei dir.
Na, es ist eben nicht nur überspitzt, sondern es ist einfach Quatsch. Es ist einfach unfassbarer Unsinn, den sie da von sich geben. Nur sie haben halt festgestellt, dass es ein paar Leute gibt, die bereit sind, bei diesem Unsinn zu applaudieren.
Genau, und ich denke, das ist ja auch, also das sehen wir ja auch in der Vergangenheit. Also wir hatten ja auch vor der Pandemie, Matthias, du hast jetzt eben angesprochen, sie werden sich als nächstes auf den Klimaschutz stürzen. Das haben sie ja vor der Pandemie auch schon gemacht. Ich erinnere mich, dass Frauke Petri tatsächlich im Wahlkampf 2017 sich mal geäußert hat und gesagt hat, ja, viel CO2 in der Atmosphäre ist ja gut, dann wachsen die Pflanzen besser. Also das ist schon, also das ist halt eine populistische Partei, die sich gerade ein Thema sucht, was vielen Menschen schmerzt und dazu einfache Scheinlösungen anbietet, die natürlich das Problem nicht lösen, aber indem man sagt, es ist gar kein Problem, wir müssen überhaupt nichts machen, um dagegen vorzugehen. Damit nimmt man natürlich dann schon einer gewissen Anzahl Menschen, die gerade einfach nur verzweifelt sind, dann gewissen Druck von der Brust. Und dann, wenn die sagen, ach, wenn wir gar kein Problem haben, super, dann können wir das ja jetzt lassen, was wir hier alles tun. Problem ist halt, da wir es nicht lassen, macht das diese Menschen dann im schlimmsten Fall gewaltbereit und radikalisiert sie.
Und auf das Thema ist die AfD auch in den letzten Tagen wieder aufgesprungen. Alice Weidel hat die Rücknahme von Klimasteuern gefordert und das ganze Wording, was wir verwenden, geht wieder sehr stark in eine Richtung, dass es sehr vereinfacht ist und die Mechanik funktioniert jetzt halt eben mit dem nächsten Thema wieder.
Na gut, aber interessant wäre, also um da nochmal den Schwenker zurück zur CDU-CSU zu machen, die sind jetzt ja Opposition und sie haben natürlich damit auch die Chance und die Möglichkeit, die Klimaschutzpolitik der jetzt amtierenden Bundesregierung konstruktiv zu begleiten und damit vielleicht auch den einen oder anderen Wähler anzusprechen.
Also hast du das Gefühl, dass die AfD da ein Interesse dran hat, irgendetwas konstruktiv zu begleiten.
Nee, aber man muss ja auch nicht unbedingt diese AfD-Brille irgendwie aufsetzen. Aber wie gesagt, Beispiel FDP. Also der FDP ist es durchaus gelungen, von ihrer konstruktiven Politik, von ihrer konstruktiven Kritik an den Corona-Maßnahmen auch zu profitieren. Also ich denke auch ein Teil des Wahlergebnisses ist halt darauf zurückzuführen. Und da ist das Thema Klimaschutz jetzt natürlich auch eine Chance für CDU, CSU.
Aber das wird sich die AfD wieder greifen, das Thema, und mit irgendwelchem Quatsch aufladen und damit die nächste Welle schieben. Das ist ja der Unterschied zur FDP und zu allen anderen Parteien, die sich konstruktiv mit Kritik zu einem Thema äußern, während die AfD einfach nur die Lücke sucht, wo sie sich als nächstes drüber aufregen können, womit sie Leute dazu kriegen, sich aufzuregen.
Na gut, aber ich bin der Meinung, da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen Corona und Klimaschutz. Und beim Klimaschutz, da gibt es irgendwie halt durchaus diese Chance für CDU, CSU, auch mit dem Thema gut unterwegs zu sein.
Ja gut, es gibt die Klimaunion, die gibt es ja jetzt auch seit einer Weile. Wenn ich mir aber angucke, wie viel von dem, was die sagen, auch tatsächlich in der wirklichen Agenda der Union ankommt, habe ich eher das Gefühl, dass die für sich das Politikfeld derer lieber erschließen wollen, die sagen, nee, wir haben da jetzt nicht so viel Lust drauf, lass damit mal schön langsam machen. Und also das ist natürlich auch eine signifikante Wählerschicht, die so denkt. Und ich denke aber, dass die Positionierung der Union dann eher halt die bleiben wird, die sie auch bisher haben, dass sie sagen, naja, okay, wir leugnen nicht, dass es sowas gibt. Aber wir sehen jetzt auch nicht uns so in der Verpflichtung, da jetzt mit Vollgas die Vorreiter zu sein, sondern wir gucken halt mal und ziehen mal so ein bisschen mit international da, wo es halt nicht anders geht. Und ich sehe eigentlich nicht, dass da die Union sich groß ändert. Und deswegen wird da natürlich weiterhin für die AfD dieser Bereich der Minderheit sein, die einfach sagen, das ist alles Quatsch, Klimawandel gibt's nicht und wenn doch, dann ist er nicht schlimm. Lasst bitte alle Maßnahmen sein.
Na gut, Stefan, aber das könnte natürlich eine sinnvolle Positionierung sein, zu sagen, wir sind auch für Klimaschutz, wir wollen es aber wirtschafts- und sozialfreundlicher als das, was jetzt irgendwie die Ampel da veranstaltet. Und da ist natürlich durchaus einiges an Spielraum, andere Vorschläge zu machen und auch dem einen oder anderen Wähler aus dem Herzen zu sprechen.
Aber bei wem siehst du diese Aufgabe, Matthias? Ist das was die Union machen muss oder ist das was die AfD machen könnte?
Nee, ich sehe das, das als Aufgabe und als Chance für CDU, CSU.
Denn ich sehe bei der AfD einfach nicht, dass da irgendwann irgendeine Idee kommt, die auch nur ansatzweise als konstruktiv bezeichnet werden könnte.
Da bin ich bei dir.
Also wenn wir weiterhin Spaziergänge haben, irgendwann nicht mehr gegen die Corona-Maßnahmen, was die Partei sonst noch sich in dem Bereich ausdenkt, sondern dann eben gegen die Klimafakten.
Ja, ich gehe davon aus, dass das nächste große Thema wird, dass die jetzt zumindest versuchen, dieses Momentum zu erhalten. Ich denke mal, also wie man jetzt auch an den Spaziergängen sieht, ich finde es eigentlich, sollten wir aufpassen, dass wir vielleicht nicht dieses Narrativ übernehmen, weil das sind ja keine Spaziergänge. Aber was man da halt auch sieht, die Leute gehen halt auf die Straße, wenn sie sich sehr stark in ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sehen. Und ich denke, da gibt es sicherlich auch in den nächsten Jahren wird es einige Maßnahmen geben, auch zum Klimaschutz, wo das auch wieder für zumindest eine gewisse Anzahl Leute so ist, dass die sich einfach persönlich angegriffen fühlen dadurch oder eingeschränkt fühlen. Und da besteht, glaube ich, schon leider Gottes ein gewisses Mobilisierungspotenzial eben auch mit unwissenschaftlichem und einfach leugnendem Quatsch.
Also wie gesagt, das Thema schlägt ja jetzt bereits auf, ne? Also Stichwort steigende Kosten und das wird irgendwie auch im Laufe des Jahres irgendwie halt doch ein deutliches Momentum sein.
Wird die Politik, also wird die Ampel darauf Rücksicht nehmen müssen?
Naja, sie wird nicht daran vorbeikommen, darauf Rücksicht zu nehmen. Sie versucht das ja
auch schon.
Sie versucht das ja irgendwie halt auch bereits, ne? Aber die Frage ist dann, wen erreiche ich irgendwie halt mit den Maßnahmen, die ich jetzt irgendwie halt auf den Weg gebracht habe? Also genau, wie gesagt, die sogenannte Mittelschicht erreiche ich damit irgendwie halt natürlich nicht. Und da ist eigentlich das größte Wählerpotenzial.
Na dann. Ja, also ich denke auch tatsächlich, dass die Ampel an sich oder auch die Vorgängerregierung, auch die Große Koalition vorher, dass da, wenn man sich mal anguckt, wie wenig Leute am Ende dann doch auf die Straße gehen im Vergleich zu vielen anderen Dingen, dass da also deutlich eigentlich sogar zu viel drauf geachtet wird, zumindest auf die Schreihälse. Ich rede nicht über irgendwie 20-30%, die irgendwie da sitzen und sagen so, hey, ich hätte gern ein bisschen klarere Antworten, sondern ich rede wirklich über diese 0,x% Schreihälse, die da auf die Straße gehen. Und ich habe das Gefühl, dass auf die einen sehr, sehr hohen Wert gelegt wird. Wenn ich mir angucke, wenn gleich viele Jugendliche von Fridays for Future auf die Straße gehen, dann wird immer gesagt, ach, die sollen lieber in die Schule gehen, die muss man nicht so wirklich ernst nehmen, die wissen ja noch gar nicht, wie das alles funktioniert. Also da sehe ich schon eine gewisse Diskrepanz. Und ich finde halt, ja, wir sollten natürlich irgendwie, wenn da 20-30% der Leute sagen so, ey, was ist mit uns und wir werden hier irgendwie abgehängt oder wir werden nicht gehört oder uns wird nicht gesagt, was hier eigentlich gerade passiert, dann ist das definitiv ernst zu nehmen. Aber mit denen kann man, denke ich, noch in irgendwie einen Dialog treten. Aber mit Leuten, die völligen Quatsch auf der Straße rufen und sich auch nicht in Dialog begeben wollen, denen dann noch zu sagen, ja, denen müssen wir irgendwie begegnen und dann, dass die AfD sagt, ja, wir sind jetzt deren Vertretung im Parlament, das finde ich halt, ist unverhältnismäßig.
Vielleicht sollten wir in Zukunft mal über die Wirksamkeit von Demonstrationen diskutieren, weil ich empfinde es schon so, dass auch Fridays for Future ausgesprochen erfolgreich war. Aber das führt uns jetzt auf einen anderen Themenpfad.
Und den machen wir beim nächsten Mal. Liebe Runde, vielen Dank für heute.
Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Follows und über Likes und über Kommentare. Alles Gute.
So ist es. Bis bald. Ciao, ciao.
Das war Berlin Bubble.